Gnade und Friede sei mit allen Männern und Frauen von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Liebenden, alle sind für das Kommen in diesen Gottesdienst selbst verantwortlich. Das wollte ich nur vorher schon mal gesagt haben. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du kriegst. Dieses Filmzitat aus dem tollen Film Forrest Gump ist ungefähr die Beschreibung des Konzepts, mit dem hier in dieser Gemeinde Gottesdienstthemen ausgewählt werden. Ich weiß nicht, wer die Drahtzieher sind. Ich habe so meinen Verdacht, aber darüber spreche ich nicht öffentlich. Nun komme ich seit gefühlten 25 Jahren regelmäßig hierher zum Predigen und noch niemals hat man mir ein Thema gegeben, von dem ich auch nur die leiseste Ahnung hatte. Es wird da irgendwie gewürfelt drüben und einer ist dann immer dabei, der dann schuld ist dran. Und heute komme ich zum ersten Mal zu einem Gottesdienst, wo ich mit dem Thema absolut einverstanden bin. Ich kann vor Kompetenz kaum stehen. Ich bin nämlich sozusagen als Tarzan auf die Welt gekommen. Das ist eine Sprache, was? Und seit ich so auf die Welt gekommen bin, ist es auch nie mehr so richtig weggegangen. Das sieht man auch an meiner Haltung und so, wie ich auftrete. Das heißt, heute haben wir das große Vergnügen, dass wir endlich mal allesamt, nicht nur ich, Expertinnen und Fachleute sind für das, worum es geht. Wann kommt das schon mal vor? Wir sind alle sozusagen Männer oder Frauen und das zum Teil schon ein Leben lang. Und früher oder später hat es jeder irgendwann gemerkt oder feststellen müssen. Und daran arbeiten wir uns ab. Wir sind also alle sozusagen vom Mann oder Frau sein sichtbar gezeichnet. Man muss sich nur mal umschauen. Und deswegen sind wir heute zusammen und die geballte Ladung von Know-how ist zu spüren. Steht im Raum, ist ganz, ganz stark. Deswegen wird es spannend heute, weil eigentlich alle alles wissen und gleichzeitig nichts. Das ist nämlich dieses unglaubliche Mysterium zwischen Mann und Frau, dass du immer, wenn du denkst, du hättest etwas verstanden, kannst du gerade wieder von vorne anfangen, weil es exakt falsch ist. Das steht sogar schon in der Bibel, dass das mit dem Mann und Frau Verständnis ein Mysterium ist und bleibt. In Sprüche 30, Vers 18 heißt es, drei Dinge kann ich nicht erklären und das vierte ist mir erst recht ein Geheimnis. Der Flug des Adlers, das Gleiten der Schlange, die Fahrt des Schiffes und der unwiderstehliche Drang des Mannes zu einer Frau. Trotzdem kann die Bibel von nichts so wunderbar lyrisch, hymnisch, poetisch schwärmen wie von der Liebe, diesem wundersamen Schmerz. Ich lese Ihnen mal ein kleines Stück aus dem Hohen Lied vor. Sie sagt, komm doch und küss mich, deine Liebe berauscht mich mehr noch als Wein. Weithin verströmen deine kostbaren Salben herrlichen Duft, jedermann kennt dich, alle Mädchen im Lande schwärmen für dich. Komm, lass uns eilen, nimm mich mit in dein Haus. Fass meine Hand, du bist mein König, deine Zärtlichkeit gibt mir Freude und Glück. Er sagt, prächtig und schön siehst du aus, meine Freundin, stolz wie die Stute an Pharaos Wagen. Schmückende Kettchen umrahmen die Wangen und deinen Hals zieren Schnüre mit Perlen, aber noch schöneren Schmuck sollst du haben. Sie sollten mal wieder Bibel lesen. Es soll damit schon mal gleich vorneweg Folgendes geklärt sein. Die Körperfeindlichkeit, die lustlose Ablehnung alles Körperlichen, aller Erotik oder Sexualität, die Disqualifizierung dieses Talents als sündhaftes Fehlverhalten ist nicht biblisch. Ist nicht biblisch. Wie sollte der Schöpfer das, was er an Gaben verteilt hat, anschließend für einen Betriebsunfall halten? Diese Körperfeindlichkeit ist eine Erfindung der Kirche, die den Leuten den Spaß am Leben verderben wollte, um sie zu Untertanen zu machen, ohne Selbstwertgefühl. Denn nichts macht einen Menschen so stolz und so stark und so bewusst wie eine liebevoll gelebte Körperlichkeit. Und wenn man die abspricht, dem bricht man das Genick. Der kann nämlich nicht dazu stehen und nicht aufrecht gehen. Genug der Vorrede, ich will es halten, wie ich es immer halte. Ich will meine Gedanken schöpfen aus der Bibel, dem unerschöpflich reichhaltigen Gästebuch Gottes im Menschenhaus. Und ich habe eine ganze Zeit lang zum ersten Mal mich mit den Liebespaaren der Bibel beschäftigt. Und einige möchte ich Ihnen heute vorstellen. Und ich habe große Freude daran und hoffe, Sie haben sie auch. Wir fangen ganz am Anfang an. Wir sagen A wie Adam und Eva. Erstes Buch Mose. Natürlich wissen wir längst, dass die beiden nicht für zwei individuelle einzelne Menschen stehen, sondern Adam heißt der Mensch an und für sich und Eva kommt von Hawa, das Leben. Man könnte sagen, die beiden stehen für die Leute. Im Englischen würde man sagen People, die Leute sind so wie Adam und Eva. Das gilt grundsätzlich. Und wie sind sie? Wie heißt es? Es ist nicht gut, dass Adam allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber schenken, das ihn ergänzt. So heißt es wirklich. Martin Luther hat es als Kind seiner Zeit ein bisschen anders ausgedrückt. Da ist es eher mit Herrschaftsgefälle und da heißt es, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Wurde ganz lange, ganz oft als Trauspruch genommen. Seit man es richtig übersetzt, wird es nicht mehr so gerne genommen. Der Mensch an und für sich hat sie nicht alle. Das heißt, es fehlt ihm was. Er hat nicht alle Talente allein, sondern er ist so gebaut, dass er noch Kapazitäten frei hat für das, was der andere hat. Und so kommen sie zusammen und werden ganz, ganz. Und vorher sind sie vollkommen unvollkommen. Das ist ihre Begabung. Das ist nicht etwa ein Handicap, sondern das ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt was passt. Und alle Leute, die denken, sie seien komplett, vollkommen, ohne Ergänzungsbedarf, an die kommst du sozusagen nicht ran. Wir auch. Gibt keinen Parkplatz vor der Tür. Im Englischen heißt es ganz, ganz zauberhaft, he created human being in his own image. Gott macht den Menschen zu. Wir sind Gottes Imagepflege. Wir sind die Werbepause für den lieben Gott. So wie wir miteinander umgehen und wie wir aussehen, so sollen andere auf die Idee kommen, wie Gott sein könnte. Was für ein Job. Wir haben es vorhin beim Anspiel schon gehört, Menschsein ist doppelt schwierig und nicht einfach einfach, weil es eben nicht nur mich gibt. Wäre nur ich da, kein Problem. Dadurch, dass das aber vom Drehbuch her so nicht vorgesehen ist, wird es doppelt schwierig. Es ist nicht einerlei, sondern zweierlei. Es ist sozusagen beziehungsweise auf Gegenverkehr angelegt. Ich will anhand von Adam und Eva Folgendes feststellen. Dieses Bild war ein Skandal, man hat es nur nicht gleich gemerkt, weil nämlich, wenn man genau hinschaut, nicht etwa der Adam als erster kommt, sondern der liebe Gott hat die Eva bereits im Arm. Als das rauskam, brauchte Michelangelo Bodyguards. Aber es in der Tat hineingezaubert, um zu sagen, nix da von wegen, ich bin der Erste, sondern die Schöpfung ist ein Ganzes und da gehören beide Seiten hinzu. Heißt, Frauen sind auch Menschen und Männer auch, wenn sie üben. Und beide sind göttlichen Ursprungs und deshalb von Hause aus sehr patent. Mit der Gabe, fruchtbar zu sein und nicht nur furchtbar. Das ist so schwer auseinanderzuhalten. Versuchen Sie das mal zu sprechen. Und weil sie fruchtbar sein sollen, ist sozusagen konditioniert, dass sie sich ihres Körpers bewusst sind und Sexualität bejahen. Das passiert ihnen nicht aus Versehen, sondern das ist so vorgesehen. Dafür muss sich niemand entschuldigen. Damit geben wir uns gegenseitig den Rest, also der Rest von dem, was uns fehlt. Man sagt ja auch, dass man durch eine Beziehung endlich die Probleme ins Haus kriegt, die man vorher gar nicht gehabt hätte. Also das sind schon Ergänzungen. Aber die sind sehr belebend und die tun uns gut. Im weiteren Verlauf der Beschreibung dieses ersten Paares sozusagen werden folgende Grundkriterien für die Leute, Männer oder Frauen, deutlich. Erstens, sie essen gerne vom falschen Obst. Sie wollen mehr, als sie dürfen. Sie sind chronisch ungehorsam Gott gegenüber. Und sie sind niemals schuld. Also schon in der allerersten Situation, wo gefragt wird, wer ist das gewesen, kommt die Kettenreaktion, dass am Schluss sich die Schlange schlängelt durch alle Gärten. Aber keiner ist schuld. Kein Mensch sagt, wenn du mich fragst, ich war's. Was mir auch aufgefallen ist, eigentlich zum ersten Mal richtig ist, dass in dieser ganzen ersten Paradiesgeschichte der Adam kein Wort sagt. Der ganze Text ist für Eva. So sind wir. Wir sind Gentlemen. Wir schweigen und genießen und enthalten uns jeden Kommentars. Ich möchte das erste Traumpaar vorstellen, sozusagen die Gründungsmitglieder der Heilsgeschichte, und bitte um das Bild von Abraham. Ah, das ist nochmal Paradies. Wunderbar. Von Abraham und Sarah. Es ist unglaublich spannend, das zu lesen, kann ich Ihnen nur empfehlen. Es fängt damit an, dass Sarah heißt Fürstin auf Deutsch, und Abraham Vater vieler Völker. Und es ist ganz schön beschrieben, dass die Sarah unglaublich schön ist. Sie ist so schön, dass sie für den Abraham ein Problem ist. Also manchmal ist ja für uns Männer, es ist so, wir können gar nichts anderes haben als Frauen, die schöner sind als wir. Aber wenn wir schöne Frauen haben, dann haben wir oftmals auch ein Problem. Da muss man sich nämlich vor seinen Freunden in Acht nehmen. Und der Abraham hat eine so schöne Sarah, die ist so schön, dass er bei Auswärtsspielen, also wenn er unterwegs ist, zum Beispiel beim Pharao, sagt, es ist meine Schwester. Na, der Pharao glaubt's und sagt, gut, dann ist es meine Frau. Nimmt die Sarah einfach zu sich am Hof auf, die Sarah wird nicht gefragt, das ist nicht vorgesehen. Überhaupt im Alten Testament ist die Frau, was die Protestnoten betrifft, kommt überhaupt nicht zu Wort. Jedenfalls die Sarah kommt zum Pharao, wird eine seiner vielen Frauen und es geht ihm aber ganz schlecht. Es geht ihm ganz schlecht und der Pharao fragt sich, warum geht es mir so schlecht, seit ich so eine schöne Frau habe? Das fragen sich viele Männer. Und dann spricht er den Abraham an und der Abraham sagt, ich gebe es zu, es ist meine. Dann sagt der Pharao, dann nimm sie auch. Und so ist es aus und die Sarah wieder zu Hause. Und dann sind sie ganz, ganz lange verheiratet, haben schon 3-mal goldene Hochzeit gefeiert und immer noch keine Kinder. Und da kommt der liebe Gott zu Besuch, wie wir hier sehen, und bestellt ein 3-Gänge-Menü. Das heißt, 3 Engel kommen und alle haben Hunger. Und dann gibt es leckeres Essen, Gastfreundschaft ist im Alten Orient ein Qualitätsmerkmal für Miteinander. Das ist es auch heute noch. Und die 3 Boten sagen etwas Unglaubliches und die Sarah steht hinter der Tür. Man sieht sie gerade, wie sie noch so rausspitzt. Die sagen nämlich, nächstes Jahr, wenn wir wiederkommen, werdet ihr einen Sohn haben. Und dann guckt sich die Sarah ein bisschen an Und dann guckt sie raus und schaut sich den Abraham an. Und dann wird sie abergläubisch und sagt, aber nicht mit uns. Und sie lacht. Und deswegen heißt er, der auf die Welt kommt, mein Lachen, Isaak. Der kommt nämlich auf die Welt, das wäre doch gelacht. Eine wunderbare Geschichte, mit der ich sagen will, auch wenn zwei unendlich lange zusammen sind und es scheinbar nicht fruchtet, kann auch was auf die Welt kommen. Das wäre doch gelacht. Ich bitte um das nächste Bild. Darf ich vorstellen? Herr Isaak in seiner ganzen Schönheit, die erste Begegnung mit Rebekka. Die hat man auf dem freien Markt besorgt, ist verkuppelt, gekauft, wie auch immer. Jedenfalls wird sie importiert und dann stehen sie sich gegenüber und sagen, I love you. Und es funktioniert. Die beiden sind ein Liebespaar der besonderen Art und das sind sie so lange, bis sie Kinder kriegen. Und das beschreibt ein Phänomen, das ganz viele Männer und Frauen auch hier im Raum kennen. Da bist du auf den anderen total fixiert und es ist eine symbiotische Beziehung zwischen zwei Menschen. Die können fast nicht mehr voneinander lassen. Ergebnis, sie bekommen Zwillinge. Und schon vor der Geburt ist Streit im Mutterleib. Die Zwillinge wollen nämlich jeder der Erste sein und der eine hält dem anderen die Ferse, kommt dann aber trotzdem als Zweiter. Und dann kommen sie auf die Welt und sind ein Duell auf Lebenszeit. Das spaltet das Liebespaar, das hier noch verheißungsvoll aufeinander zugeht. Es ist ein ganz schweres Phänomen, dass in dem Moment, wo Kinder geboren werden, Paare sich oftmals verlieren. In der Tierwelt ist es so, dass Männchen nach der Begattung zum Teil gleich umgebracht werden. Das ist auch die sauberste Lösung. Es ist nämlich so, die beiden Rollen von Mann und Frau im Zusammenhang mit dem Kinderkriegen sind meines Erachtens schlecht konzipiert. Was die Partizipation betrifft. Erst meinen wir wären ganz wichtig und ab dann kommt eine Phase, da ist die Frau in ihrer Körperlichkeit auf der Höhe wie noch nie. Sie ist schwanger, sie spürt ein Leben in sich und sie gebiert es und sie stillt es und sie betreut es und sie ist total Frau. Und der Mann hat schon längere Zeit eigentlich keine Rolle mehr und man vermisst ihn auch nicht, man streichelt ihn auch nicht mehr. Man nimmt ihn zur Kenntnis und stellt fest, dass es wohl nicht zu ändern ist. Und in der Situation werden ganz viele Paare frustriert. Die Frau merkt es gar nicht, weil sie total ausgelastet und überfordert ist, weil sie Tag und Nacht den Zimmerservice macht. Und der Mann fragt sich, da war doch mal was. Aber er kann sich nicht mehr wirklich erinnern. Und unter den Bedingungen werden Ehen richtig geschüttelt. Da rappelt es in der Kiste. Oder auch nicht mehr. Die beiden kriegen Zwillinge, die heißen Jakob und Esau. Und die stehen Modell für zwei total unterschiedliche Lebensentwürfe. Der Esau ist ein unrasierter Jäger und Sammler, treibt sich nur draußen rum und Isaak liebt ihn. So wäre er kleines Selbst geworden. Und der Jakob ist ein milchgesichtiges Muttersöhnchen, das nicht aus dem Häuschen geht und deswegen bei der Mama am angesehensten ist. Sie liebt ihren Jakob. Und mit List und Tücke bringt sie die zwei Geschwister so auseinander, dass sogar der eine abhauen muss, denn sie erfindet Fast Food, also so ein Linsengericht, das man, by the way, dem Esau zu essen anbietet und er verzichtet dafür auf sein Erstgeburtsrecht, merkt es nicht und der Isaak ist viel zu blind, um den Betrug zu merken und das Ehepaar ist schon längst auseinander. verliert sich und seine ungetrübte Liebe, weil es sich in der Hingabe an die Kinder nicht einig ist. Ein ganz, ganz häufiges Phänomen, das wir erleben und alle kennen, mehr oder weniger kennen. Okay, beginnen, weitergehen. Es ist nochmal ein Rückblick sozusagen auf die Zwillingskinder. Oben links das Wochenbett und die zwei Kinder. Dann unten sind sie schon so halbwüchsig. Und das letzte Bild, das ist die Szene, in der Jakob sich als Esau verkleidet, dem Isaak zum Segen anbietet und die Rebekka beobachtet das Ganze und coacht ihn als Personal Trainer. Der Jakob muss abhauen, wie man sich vorstellen kann, weil er natürlich vor Esau jetzt Angst haben muss. Und er flüchtet zu seinem Onkel Laban. Der Onkel Laban, wir müssen das nächste Bild jetzt haben, hat zwei Töchter. Die eine ist schön und die andere Lea. Das ist die Schöne, die Rahel. Und als der Jakob kommt, legt er gleich Hand an. Und es soll die erste Begegnung zwischen den beiden sein, lieber auf den ersten Klick. Und schon hat er sich fest entschlossen, er will Rahel zur Frau. Er geht zu Laban und sagt, die hätte ich gern. Und dann sagt der Laban, die kannst du haben, aber erst musst du 7 Jahre dafür arbeiten. Und Sie alle wissen, wenn Männer verliebt sind, setzt rationales Abwägen von Input und Output völlig aus. Also der fragt sich nicht, rentiert sich das? Ist das eine Investition mit der Aussicht auf Gewinn? Sondern er sagt, ja, ich will. 7 mal 70 mal, wenn es sein muss. Gut, und dann arbeitet er 7 Jahre, es gibt Hochzeit und es gibt eine Hochzeitsnacht. Hochzeitsnächte sind manchmal, also Hochzeitsnächte möchte man Mann und Frau manchmal nicht wünschen. Jedenfalls, es gibt die Hochzeitsnacht, es wird wieder hell, es gibt einen Tag danach, Gott sei Dank. Und der Jakob zieht die Decke zurück und guckt und sieht, er hat die falsche Frau im Bett. Das kommt vor. Man fragt sich allerdings, warum hat er das nicht schon früher gemerkt? Aber er hat es die ganze Nacht nicht gemerkt. Aber morgens merkt er, es ist nicht Lea, es ist nicht Rahel, sondern es ist Lea. Die ist die Erstgeborene und der Laban sagt, mein Lieber, da musst du Verständnis für haben. Die Erstgeborene muss zuerst versorgt werden, aber du kriegst die andere noch dazu. Dann sagt der Jakob, ist recht, aber was muss ich dafür tun? Und dann sagt der Laban, an 7 Krücken musst du gehen. Das heißt, du musst nochmal sieben Jahre arbeiten, aber du kriegst sie gleich. So, und jetzt sehen Sie mal, wie da mit Mädchen, mit Töchtern, mit Frauen umgegangen wird. Das ist wie ein Besitztum, das wird einfach zugeteilt. Und jetzt hat der Jakob also 2 Frauen und mit beiden schläft er und nur eine liebt er. Auch das ist interessant, die Trennung von Sexualität und Liebe ist auch da schon ganz normal. Und es ist so, dass die Rahel, die er eigentlich liebt, keine Kinder bekommt, aber die Lea jedes Jahr 1. Und als sie schon 4 Kinder hat, natürlich 4 Söhne, die Töchter werden gar nicht gezählt im Alten Testament, sondern in der Regel nur die Söhne. Da gibt es also 4 Söhne und die Rahel sagt sich, dass das könnte sein, dass ich demnächst in die Wüste geschickt werde. Das ist nämlich in der Tat so gewesen, dass wenn Frauen keine Kinder bekommen haben, man ihnen sozusagen ihre Berechtigung abgesprochen hat. Und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Es gibt nach altorientalischen Adoptionsrecht die Möglichkeit, eine Leihmutter sozusagen stellvertretend ein Kind auf die Welt bringen zu lassen, das dann der eigentlichen Frau zugesprochen wird. Das ist also keine neue Erfindung. Und die Leihmutter ist die Sklavin, die Magd, die zugeteilt ist und die bekommt dann stellvertretend 2 Söhne, Dan und Naphtali. Und komischerweise Lea ohne Not, die schon 4 Söhne geboren hat, macht es dann genauso und legt ihre Magd dem Jakob ins Bett, der sich nicht weiter beschwert. Und es werden Gad und Ascher geboren. Unglaublich. Ich will damit nur sagen, wir haben ja lange Zeit gedacht, dass die sogenannte Patchwork-Familie ein Produkt der Postmoderne gewesen sein könnte. Es ist ein Irrtum. Die Patchwork-Familie ist so alt wie der Mensch auch. Und der Meister Jakob schläft mit mindestens 4 Frauen und hat von ihnen zusammen 12 Söhne. Und die sind später die Väter der 12 Stämme Israels. Das heißt, die Heilsgeschichte findet statt, trotz der Menschen, die sie gestalten. Das ist bis heute so. Es geht nicht unbedingt um Liebe, es geht um Familienzusammenhalt und um Volksidentität und alles andere kommt dann vielleicht oder auch nicht. Und das so transportierte Frauenbild ist konsequent unmenschlich, keineswegs schöpfungsgemäß, von wegen eins soll das andere ergänzen. Die Frauen sind stumm, willenlos und die Männer skrupellos. Und damit wird aber nicht etwa ein Urteil gefällt, sondern das wird einfach festgestellt. Übrigens, Rahel bekommt dann doch am Ende 2 Söhne, nämlich die 2 Jüngsten, den Josef und den Benjamin. Und bei der Geburt des Benjamins stirbt sie. Es gibt noch ein Bild, auf dem man sehen kann, wie dann der Jakob zurück mit seinen Frauen zurück in die Heimat geht und sich dann anschließend unterwegs mit Esau einigermaßen wieder versöhnt. Mir ist aufgefallen, dass das Alte Testament noch nicht einmal den Versuch macht, diese Urgestalten und Väter in irgendeiner Weise zu Helden oder zu untadeligen, Nobelpreisverdächtigen Vorbildern zu machen, sondern es wird einfach gesagt, die sind keine Vorbilder, sondern die sind Abbilder ihrer Zeit, nicht besser und nicht schlechter als alle anderen Menschen auch. Das ist eine bemerkenswerte, schlichte und sehr dichte Wahrheit, die man beim Lesen manchmal fast nicht verträgt in dieser Überdosis. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und an der Stelle ist Bibellesen Schwerstarbeit. Aber nichts gegen das, nichts ist das, was ich jetzt gesagt habe, gegen den Helden, den wir uns jetzt anschauen. Passen Sie gut auf, jetzt müssen Sie sehr stark sein. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist der König David. Chagall hat ihn vielsagend porträtiert mit allerlei Symbolen, die zu ihm gehören. Er ist eine ganz schillernde Figur, sozusagen eine All-Inclusive-Biografie. Er ist ein Hirtenjunge, er ist ein Hafenspieler, er ist der Goliath-Bezwinger, er ist ein Heerführer, er ist ein Musiktherapeut, der den traurigen Saul immer wieder durch seine Musik coacht. Er ist ein Frauenheld, er ist König von Israel, er ist ein Casanova. Das muss man sagen, er hat 7 Frauen gleichzeitig. Mit allen ist er mehr oder weniger unglücklich. Und die Nebenfrauen werden gar nicht mitgezählt, aber das Eigentliche, was wir von ihm wissen, ist seine schwere Affäre mit Bathseba. Wenn Sie das nächste Bild sehen, werden Sie Augenzeuge, wie der David große Augen macht. Sehen Sie das? Was der große Augen macht? Der schaut nämlich gerade ins Nachbarhaus. Und auf dem Nachbarhaus sieht es prächtig aus. Beim Nachbarn ist sowieso immer alles grüner. Auf jeden Fall, er sieht Bathseba im Bade. Und sein Diener nebendran sieht es auch. Sehen Sie das? Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass der David unten in der Hand einen Ring hat. Und mit diesem Ring schickt er seinen Diener, um sie zu umringen, die Bathseba. Und sagt, komm doch mal rüber. Und sie kommt und schläft mit ihm, um ihm anschließend zu sagen, dass da noch einer ist, nämlich der brave Soldat Schweig. Das heißt, nein, der ist noch bräver, das ist ein Soldat und der heißt Uriah. Ein ganz schwer erfolgreicher Militär, der an allen Fronten kämpft. Und der ist jetzt ein Problem, weil der hat die Bathseba geheiratet. Und der David ist ein solcher Schurke und bringt es fertig, den Mann so an die Front zu manövrieren, dass er todsicher nicht mehr heimkommt. Das ist genau so beschrieben. Und als er nicht mehr heimkommt, besitzt er die Dreistigkeit, der Batseba sein Beileid auszusprechen und ihr zu sagen, sie soll jetzt mal schön trauern. Und wenn sie mit dem Trauern fertig wäre, soll sie mal vorbeikommen und dann würden sie heiraten. Und so machen sie es auch. Das findet Gott nicht gut. Und deswegen wird diese Geschichte zum Anstoß dafür, dass David ganz schwer in Anklage gerät. Können wir mal die Batseba sehen? Ja. Sehr schön. Für dieses Vergehen kommt David in eine große Bedrängnis und wird mit seiner Schuld konfrontiert und muss einsehen, dass er um Vergebung bitten muss. Und es gibt ganz großartige Bußpsalme von ihm, die diese Geschichte aufnehmen und die gespeist sind aus dieser Reue über diese Tat. David, der große, mächtige König, und jetzt werden Sie es nicht glauben, der Sohn, den Batseba gebiert. Wissen Sie, wie der heißt? Das ist Salomo. Das heißt, ausgerechnet der das Königtum auf die höchste Spitze treibt mit Tempelbau und Wohlstand, ist aus der Beziehung zwischen den beiden entstanden. Gott schreibt, so heißt es an anderer Stelle, auf krummen Linien gerade. Ich will jetzt noch eins deutlich machen. Ich habe jetzt lauter Schurken vorgestellt. Es gibt aber im Alten Testament auch Frauen, die grausam sind. Sehr viele sogar. Ich will eine stellvertretend zeigen, wenn wir das bitte mal haben können. Es ist zum Haare raufen sozusagen. Das hier ist Simson, das heißt, es war er. Und der war bis in die Haarspitzen ein Mann. Und zwar hatte der so viel Power, dass alle gesagt haben, das ist unfassbar. Und gleichzeitig, wenn ein Mann zu stark ist, dann macht er sich auch verdächtig. Auf jeden Fall, man versucht rauszukriegen, wie man ihn um diese Kraft bringt. Letzten Endes stellt sich raus, er muss zum Friseur. Und der Friseur, das ist die Delilah. Die hat ihn erst geliebt, dann hat sie ihn betrunken gemacht und dann hat sie ihn frisiert. In der Bibel beschrieben, genau in der Reihenfolge. Sie können es gerne nachlesen. Ich will damit sagen, die gegenseitigen Chancen, sich weh zu tun, sind groß. Wenn wir uns als Mann und Frau nahestehen, dann können wir uns auch sehr wehtun. Menschen, die nicht nah beieinander sind, kriegen nicht so viel hin. Aber welche, die nah beieinander sind, können sich sehr wehtun. Und jetzt kommen wir zu einer sehr tragischen letzten Beispielgeschichte, die ich Ihnen unbedingt noch sagen will. Darf ich Ihnen vorstellen, den Herrn Hiob? Seines Zeichens ein sehr erfolgreicher Mann. Der hat wirklich alles. Der hat alles geschafft. Der hat viel Vieh, der hat viel Geld, der hat viel Macht. Der hat es wirklich, das ist ein vorbildlicher Unternehmer. Und dann verliert er alles. Alles, 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 alles. Wer viel hat, kann viel verlieren. Und dann ist er, wie Sie sehen können, am Boden. Und wenn man am Boden ist, ist es besonders lecker, wenn man Besuch kriegt von welchen, die ganz oben auf sind. Hier zu sehen, dieses ganze Bataillon von Freunden umzingelt, die alle mit Gebetshaltung auf ihn einreden und ihn mit Ratschlägen schlagen. Wer schon mal krank am Boden lag, weiß, wie das gut tut, wenn welche kommen und sagen, dass sowas von sowas kommt. Das wäre aber noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist das nächste Bild. Hiobs Frau. Ich mache seit über 20 Jahren intensive Trauerarbeit in Landau und habe gelernt, dass gemeinsam erlittenes Leid, gemeinsam erfahrene Krankheit, Tod und Trauererfahrungen keineswegs dazu führen, dass die, die es miteinander in gleicher Weise erleben, in großer Verbundenheit dann damit umgehen. Sondern es ist ganz oft so, dass Paare, wenn sie zum Beispiel ein Kind verlieren oder einen Menschen, der ihnen nahesteht, total unterschiedlich anschließend so damit umgehen, dass plötzlich ihre sicher geglaubte Basis, auf der sie miteinander unterwegs sind, wegbricht. Das heißt, die letzte große Bewährungsprobe jeder Partnerschaft und jeder Liebe ist das letzte Stück, auf dem wir Abschied nehmen müssen von unserer Gesundheit, von Menschen, die uns nahestehen, von den Idealen, auch von unserer Körperlichkeit, die so schön war und dann plötzlich schön schwierig wird. Und da heißt es doch tatsächlich, dass die Frau von Hiob sagt, schwör deinem Gott ab und stirb. Schwör deinem Gott ab und stirb. Während Hiob sich bedingungslos auf seinen Gott stürzt in seinem Elend, sagt seine Frau definitiv, das kann ich nicht mehr glauben. Und dann kommt eine ganz, ganz schlimme Aussage. Sie sagt, ich kann dich nicht mehr riechen. Also wenn man die Nase voll hat voneinander und seinem anderen sagt, er soll doch bitte verduften, dann ist spätestens die Liebe bei lebendigem Leibe gestorben. Und diese Formel, bis dass der Tod euch scheidet, ist keinesfalls nur sozusagen das biologische Ende eines Lebens, sondern es gibt den Tod der Liebe im Leben. Wenn der eine zum anderen sagt, ich kann dich nicht mehr riechen. Ich komme zum Schluss und möchte sozusagen das Ganze jetzt noch retten. Und wie sollte ich das machen? Ich kann es retten, indem ich von Jesus erzähle. Jesus ist der Mann, der mit Frauen kann. Und es wäre ein ganzer Gottesdienst, ja, es wäre eine ganze Woche, könnten wir uns jeden Abend treffen und über die Frauenbegegnungen, die Jesus gehabt hat, uns austauschen, wie großartig, wie zauberhaft, wie vorbildlich, wie unglaublich skandalös Jesus mit den Frauen umgegangen ist, weil er nämlich überhaupt mit ihnen umgegangen ist. Das heißt, er lässt sich von ihnen einladen, hat kein Mann damals gemacht, er betrachtet sie als Gesprächspartner, hat keiner gemacht, er setzt sich zu ihnen, hat keiner gemacht, er lässt sich anfassen, salben, streicheln, umarmen, er lässt sich sogar belehren, er lässt sich von Frauen anmachen, er lässt sich von Frauen hinterherrufen, er lässt sich von Frauen überzeugen und erweitert seinen Horizont. Die Heidin, die sagt, und doch leben die Hunde von dem, was von der Herren Tische fällt, bringt ihn dazu, die Exklusivität seines Auftrags zu erweitern und zu sagen, grenzenlos ist Gottes Liebe. Das bringt ihm eine Frau bei, stellen Sie sich das mal vor. Und er ist zu ihnen fürsorglich. Er sorgt sogar noch am Kreuz dafür, dass Maria nicht anschließend in das soziale Elend stürzt. Und er sorgt dafür, dass die Frauen die Ersten sind, die Ostern erleben und Ostern in die Welt tragen. Also ich kann Ihnen sagen, so zu tun, als sei dieser Jesus sozusagen kein Mann, der mit Frauen eine unglaubliche Kommunikation gepflegt hat, ist ein Irrtum und es ist ein Glück. Und ich finde es wunderschön, ich finde es zauberhaft zu sehen, dass diese Art, miteinander umzugehen, im Grunde genommen zum ersten Mal umsetzt, was Gott gewollt hat. Dass sozusagen die ursprüngliche Idee, die heißt nämlich nicht Tarzan und Jane, sondern die heißt so, wie Jesus das gemacht hat. Tarzan hat ausgespielt, Jane auch. Ich wünsche mir die Welt als Tarzan-freie Zone. Denn in ihrer Schablonen-Reduzierzeit waren sie nie das, was Gott gewollt hat. Im Übrigen ist es viel komplizierter als im Urwald. Die Verschiedenheit des Menschen ist besonders in der Geschlechtlichkeit abgebildet und nirgendwo ist das gegenseitige Ergänzen so spürbar. Deshalb ist die Sexualität und die Erotik auch ein vielversprechender Weg, Gott auf die Spur zu kommen. Seine Schöpfung und seine Nähe zu ahnen, das ist im Verschonraum von Lust und Liebe am wahrscheinlichsten möglich. Liebende stehen im Vorhof des Himmels. Sinnlichkeit und Spiritualität gehören zusammen. Die Sprache der Liebe ist nämlich die Sprache des Gebets. Und Gebete schlagen nicht, die schützen. Gebete hämmern nicht, sie hauchen und himmeln und hymnen. Gebete befehlen nicht, sie seufzen und suchen und sehnen und bangen, sind Lobpreis, Anbetung, innige Bitte. Gebete kommandieren nicht, sie knien und warten, sind sanft und mutig, streiten und streicheln sich in die Nähe Gottes. Das Experiment von Mann und Frau kann nur gelingen, glaube ich, wenn die Liebe zum Gebet wird und das Gebet voller Liebe ist. Dann ist darin Platz für Schuld und Vergebung, Verstehen und Fragen, Schweigen und Antworten, Respekt vor dem anderen, der immer anders bleibt. Zärtlichkeit und Frömmigkeit gehören zusammen. unter das Dach der Liebe Gottes. Amen.
Kommen wir nun zu Ihren Fragen. Auf dem ersten Zettel stehen zwei Fragen. Ich stelle sie getrennt. Das ist immer fürs Verständnis sowohl von der Antwort als auch...
Männer können immer nur eins auf einmal.
Okay, also der erste Teil. Kann eine Beziehung langfristig ohne Liebe bestehen?
Ja.
Und der zweite Teil?
30-jährige Kriege. Also ich habe in der Seelsorge die Erfahrung gemacht, wenn ich Menschen schon helfen wollte, ihren Krieg zu beenden, waren sie beide auf mich böse, weil das Feuer, das ich löschen wollte, war genau das, an dem sie sich gewärmt haben. Also es gibt auch so eine eingeübtes Unglücklichsein, wo die jeden Tag sagen, mir geht's schlecht, mir geht's gut, ich kann klagen. So.
Okay. Also ist die Vernunft eher ein mögliches Modell?
Ja. Unzählige unserer Vorfahren, Großeltern und Großmütter waren Vernunftehen und ich glaube, die waren zum Teil nicht unglücklicher wie wir, die wir glauben, wir hätten eine Entscheidung getroffen.
Wo kann ich Ihre tollen Beispiele von Jesus nachlesen?
In der Bibel! Ja, also wenn jemand genau wissen will, bin ich gerne bereit, die Suche zu erleichtern und die Stellen aufzuschreiben.
Genau, hier steht noch eine E-Mail-Adresse drauf.
Ja, super, dann kann ich das ja direkt dahin schicken.
Einfach dahin richten, super. Ja,
kann aber auch eine Bibel hinschicken.
Was tun, wenn die Liebe in einer Beziehung gestorben ist?
Um Auferstehung beten. Also, das kommt ja nicht nur einmal vor. Wir bringen uns ja 100-mal um unterwegs. Und gerade in der Liebe ihr wisst doch, dass das Wort Lebensgefährte von Lebensgefahr kommt. Da abgeleitet. Das heißt, natürlich tun wir uns unheimlich viel an, wenn wir uns lieben. Und deswegen müssen wir permanent Auferstehung feiern. Also eine Liebe, die nicht dauernd Ostern hat, hat nur Karfreitag, das geht nicht. Also, und es ist auch kein, sozusagen, wenn wir uns wehtun, verletzen, kränken, enttäuschen, dann ist das nicht etwa unverständlich, wie konnte uns das passieren, sondern das ist eines unserer größten Begabungen, dass wir das tun. Und deswegen machen wir es auch. Was wir am besten können, tun wir am meisten. Nämlich einander wehtun und einander missverstehen. Aber gerade das ist dann die Stunde, in der die Liebe heilt und vergibt. Das ist ja, Liebe wird ja oft verwechselt so mit diesem Außerirdischen über den Wolken nicht mehr bei sich sein. Das ist ja gar nicht die Liebe. Die Liebe ist diese, ich mag dich, obwohl ich dich kenne. Oder ich heißt, wunderschöne Formulierung heißt, ich mag dich leiden. Ja, ich mag dich, ich ertrage dich, ist größte Liebeserklärung.
Dann, Dankeschön.
Bitteschön.